Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag und mit runden Zahlen. 200 Jahre alt ist der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der Branchenverband der Verlage und Buchhandlungen. Wir berichten von der Jubiläumsfeier in Leipzig. Und 100 Tage ist Donald Trump im Amt. Er selbst findet, so gut waren die ersten 100 Tage eines US-Präsidenten noch nie. Was die ersten 100 Tage Trump für die Kultur in den USA bedeuten, das habe ich die Philosophin Susan Nyman gefragt. Außerdem heute eine raumgreifende Installation mit Stickarbeiten im Hamburger Bahnhof in Berlin und ein Blick auf den Nahen Osten mit dem libanesischen Theatermacher Vashti Mouawad. Nachmittage der Einsamkeit heißt der neue Film des katalanischen Filmregisseurs Albert Serra. Der wurde für seinen Film Geschichte meines Todes beim Locarno Festival mit dem Goldenen Leoparden ausgezeichnet. Er wurde eingeladen zur Documenta 13 und im letzten Jahr war er Teil der Jury bei der Berlinale. Nach vielen Spielfilmen hat er jetzt mit Nachmittage der Einsamkeit erstmals eine Dokumentation gedreht. Das Thema ist Der Stierkampf. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland hat den Film gesehen. Der Stierkampf, Herr Suchsland, das ist ja ein Thema, über das auch in Spanien anhaltend diskutiert wird. Wie zeigt denn Albert Serra den Stierkampf?
Ja, er zeigt ihn klug, nämlich jenseits aller Debatten. Er entzieht sich ganz geschickt sowohl einer Stellungnahme pro wie auch contra Stierkampf. Es geht ihm auch gar nicht darum, sondern es geht um das Grundsätzliche, das zeitlose Universale, man kann auch sagen archaische. Einmal die Verbindung zwischen Mensch und Tier und zum anderen auch, was macht das, dieser Stierkampf, dieser Moment in der Arena mit dem Menschen und mit dem Tier. Es beginnt mit einem Stier, der auf dem Feld ist. Und danach im zweiten Bild sehen wir einen Matador, der vom Kampf wegfährt. Das ist wichtig, dass er vom Kampf kommt. Wir sehen das immer wieder, dass dieser Matador, es ist immer der gleiche, ein 28-jähriger Star in Spanien, der mit seinem Team, ist auch immer dasselbe, dieselben Leute im Team, einmal hinfährt zum Kampf, dann kommt ein Kampf und dann fährt er weg. Und diese Veränderung, wie der aussieht vorher, angespannt, wie er nachher aussieht, gewissermaßen entladen, man könnte sagen fast postkoital, irgendwie so aus der Welt gerissen, das erzählt uns schon einiges und um diese Dinge geht es ihm. Dem Regisseur Albert Serra zeigt wirklich die Situation in der Arena, den Stier und den Menschen gleichberechtigt, parallel. Und dann folgen wir einfach diesen sehr rituellen Bewegungen in der Arena. Es gibt so bestimmte Kampffiguren, man kann von einem Tanz fast sprechen. Wir sehen das Publikum fast nie, wir hören aber das Publikum. Und diese Tonspur, die ist auch ganz wichtig in dem Film, denn er hat außer Teleobjektiven, das sind fast immer solche Nahaufnahmen, höchstens halbtotalen, hat er auch offensichtlich Richtmikrofone benutzt. Und deswegen hören wir nicht nur das Schnauben, sondern das Atmen des Stiers, auch die ganz leisen Töne. Und wir hören natürlich auch die Töne des Menschen, die Anstrengung, die dahinter ist, das Ächzen, das Stöhnen.
Also eine große Nähe und so eine Nähe, die führt ja dann oft dazu, dass man sich identifiziert mit dem einen oder mit dem anderen. Mit dem Stier wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja mit dem Stierkämpfer. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist ein umstrittenes Thema, der Stierkampf in Spanien. Man kann eigentlich kaum anders, als sich da zu positionieren. Ist das bei Albert Serra jetzt eher eine Art Suchen danach, was die Faszination ausmacht? Versucht vielleicht auch diesen Stierkämpfer zu verstehen?
Ja, den Stierkämpfer verstehen, das ginge, glaube ich, ein bisschen zu weit, weil der bleibt eigentlich seltsam unverständlich für uns alle auch. Ich glaube, die Identifikation liegt am ehesten im Blick des Regisseurs. Also wir als Publikum verdoppeln dann diesen Blick. Was den Regisseur daran interessiert, das ist vielleicht sogar die eigene Faszination. Es ist natürlich auch der Versuch, Bilder von einem Stierkampf zu machen, die noch nicht gemacht wurden. Der Stierkampf ist ja ein großes Thema in der Kunstgeschichte. Jenseits der Literatur, die wir kennen, kennen wir auch Bilder von Goya, von Picasso. In der Literatur gibt es auch so diese Aneignung, zum Beispiel durch die Surrealisten, durch Georges Bataille und Michel Léry. Also es spielt eine große Rolle. Es gibt auch schon Filme und Albert Serra möchte etwas anderes machen. Das heißt, er versucht das, was ich vorhin universal genannt habe, also die Tatsache, dass Menschen und Tiere ja eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte miteinander verbunden sind und auch das Töten von Tieren wichtig ist. Und ich glaube, dieser Topos interessiert ihn auch. Also die Annäherung an etwas Seltsames, was auch weg von uns ist, was heute für alle befremdlich wirkt. Natürlich gibt es so Nebenaspekte, dass zum Beispiel auch der Showbetrieb eine Rolle spielt, das ist klar.
Ja, aber offenbar hat es ja dann auch mit uns allen zu tun, wenn es um die Beziehung von Mensch und Tier geht. Wie gehen wir denn raus aus dem Film? Mit einem neuen Blick auf den Stierkampf oder auf uns?
Ja, genau. Weil natürlich, wir schauen vor allem auf Männer. Es ist ein Männerfilm, Männerthema, das muss man schon auch dazu sagen. Also ich glaube, einmal darf man noch kurz an Albert Serras andere Filme denken, Spielfilme, wie Sie gesagt haben, die aber oft vom Tod handeln. Der Tod Casanovas, der Tod Desarts und der Tod von Ludwig dem 14. Und die Frage auch, warum riskieren wir unser Leben? Wie stehen wir zum Tod? Und ich glaube, das ist wichtig, also ein Zusammenspiel von Schönheit und Tod. Und sicherlich die Erotik der Grenzüberschreitung. Das wird jedem Zuschauer, jeder Zuschauerin anders geht, wie weit wir die fühlen, aber man kann sie fühlen. Es ist was ganz Seltsames und was Wunderschönes.
Rüdiger Suchsland über Nachmittage der Einsamkeit von Albert Serra. Dankeschön. Die tschechische Künstlerin Klára Hosnitlová, die hat begonnen, wie viele andere, mit Malerei. Doch das, hat sie dann gesagt, sei ihr irgendwann zu stressig geworden. Sie probierte andere Techniken aus und landete schließlich bei Stickereien. Das ist eine Arbeit, die sehr viel Zeit braucht und genau deshalb auch als Technik sozial verwendet wurde im 19. Jahrhundert, um nämlich Frauen zu beschäftigen und in Geduld zu üben, bis der Zeitpunkt der Eheschließung gekommen ist. Klára Hosnitlovas Arbeiten aber sind heute gefeierte Werke der Gegenwartskunst und jetzt zu sehen im Hamburger Bahnhof in Berlin. In der historischen Halle hat Carsten Probst eine geradezu monumentale Installation gesehen.
Wenn man derzeit die große historische Halle des Hamburger Bahnhofes betritt, dann fühlt man sich eher in ein surreales Bühnenbild versetzt. Auf dem Boden liegen Betonplatten, dazwischen bricht künstliche Erde mit Pfützen hervor. Bis zur Decke ziehen sich seltsam urige Gebilde, halb wuchernd, halb gewoben aus Fasern von Hanf und Flachs. Vergrößerte Fossilien, aufgehängt an Metallwänden, begleiten den Weg. Und zwischen deren aus Sand nachgebildeten Skelettknochen scheinen die höchst filigranen Stickereien Klára Hosnitlovas auf. Rätselhafte figürliche Szenen, Hände, die zeichnen oder Zündhölzer halten, der Schimmer von Licht auf Stoffmustern. Und dann sind da noch diese Boxentürme aus Berliner Techno-Clubs, aus denen aber keine Beats, sondern mystische Gesänge aus altem tschechischem Brauchtum ans Ohr dringen. Immer wenn ich hierher kam, dann hatte ich das Gefühl, dass diese Architektur kalt und maskulin ist, sagt Klára Hosnitlová. Deshalb habe ich für meine Arbeit Metallwände in die Halle einfügen lassen, um den ganzen Raum intimer zu gestalten. Dann habe ich diese monumentalen gewebten Objekte eingefügt, um einen Ort zu erzeugen, an dem man sich zurückziehen, an dem man sich sicher fühlen kann. Wo man gerade eben nicht das Gefühl hat, in einem großen, offenen Raum zu sein. Damit sind bereits viele Themen des noch jungen Werkes von Klára Hosnitlová benannt. Es entstand als eine Art Reaktion auf die moderne Architektur in Ost und West und die Art und Weise, wie sie das öffentliche und private Leben gleichermaßen inszeniert. In einer ihrer früheren Installationen inszenierte Hosnitlová die ikonischen Raumentwürfe des Wiener Architekten Adolf Loos neu. Denn ihr war aufgefallen, dass diese Räume aus der Perspektive einer männlich-bürgerlichen Lebenswelt konzipiert waren, offene, ineinander übergehende, geradezu transparente Räume, in denen es für Frauen keinen Ort des Rückzugs, der Privatheit und des Schutzes gab. Im Gegenteil, der Frauenkörper und die Frauenleben wurden darin ausgestellt und funktionalisiert. Die kalte Männlichkeit der historischen Halle im Hamburger Bahnhof fällt für Hosnitlová in dieselbe Kategorie. Er ist eine Bühne für Öffentlichkeit, den Hosnitlová für den Schutz des eigenen Körpers, der Privatheit, des Ungeformten, ja als eine von der Natur geradezu überwucherte Moderne zurückgewinnen will. Eine meiner Inspirationen waren zwei tschechoslowakische Filme aus den 1960er und 70er Jahren, Markéta Lazarová und Das Tal der Bienen, beide von František Vlačil. Beide Filme handeln von Liebe, von Natur, von Beziehungen zwischen Menschen. Sie sind sehr melancholisch und ich versuche für die Performances, die ich in meiner Arbeit stattfinden lasse, eine ähnliche Perspektive einzunehmen wie damals die Kamera in diesen Filmen. Die Performances mit Laien, die Hosnetlova in ihren Installationen, aber auch im Stadtraum von Berlin stattfinden lässt, sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Sie lässt sie lediglich fotografieren. Auch das passt zum intimen, bevorzugt zurückgezogenen Charakter ihrer Arbeit, wie auch das stille Handwerk der Stickerei, des Flechtens oder der Glasherstellung, die sie in das Tableau ihrer Installationen einwirkt. Ist es in der Monumentalität seiner Rückzugsgesten aber nicht eigentlich auch ein rückwärtsgewandtes, ja geradezu biedermeierliches Werk? Für Hosnetlova, so scheint es, ist es in erster Linie ein Akt der Emanzipation. Der Emanzipation von den kollektivistischen Lebensläufen der Moderne, der Funktionalisierung des Körpers und der Zukunft, der Verbannung des Traumes und des Irrationalen. Zugleich aber ist Hosnetlovas Werk die Manifestation eines ästhetischen Eskapismus, der als Antwort auf die Weltkrisen derzeit aber buchstäblich brandaktuell ist.
Klara Hosnetlova im Hamburger Bahnhof in Berlin.
The most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people.
Die erfolgreichsten ersten 100 Tage einer Regierung. So sieht Donald Trump die eigene Arbeit, die bestehende Strukturen und Verabredungen national wie international ins Wanken gebracht hat. Die Börsen reagieren empfindlich auf die drastischen und vor allem stetig neuen Ankündigungen. Aber umgebaut und zerstört wird auch in der Kultur. Gerade werden als, so heißt es, Maßnahme gegen Ideologie historische Bilder von Sklaverei, Rassismus oder Polizeigewalt von Regierungswebseiten entfernt. Trump hat das Kennedy Center in Washington übernommen und dort Aufführungen zum Beispiel mit Diversitätsthemen abgesetzt. Die amerikanische Philosophin Susan Nyman leitet seit 25 Jahren das Potsdamer Einstein Forum und forscht zu Aufklärung, Moral, Philosophie und Politik. Ich habe sie gefragt, ob sie sich Sorgen macht um die Kultur in ihrem Heimatland, den USA.
Jeder wache Amerikaner macht sich wahnsinnige Sorgen zurzeit. Ich kenne niemand, der keine Sorgen hat. Vor allem angesichts der Kapitulierung vieler Rechtsanwälte, viele Universitäten, vor allem der Industrie, sieht man eine Bereitschaft, einfach demokratische Werte umzubiegen bzw. zu reduzieren. Ich mache mir große Sorgen. Ich habe noch nie solche Sorgen in meinem Leben gemacht. Aber das gilt für viele Kollegen und Freunde.
Wenn man die Maßnahmen im Kulturbereich anschaut, waren die für Sie erwartbar, dass da Bücher aus Bibliotheken entfernt werden, Aufführungen im Kennedy Center abgesagt werden oder eben auch Regierungsseiten, was die Geschichte der Vereinigten Staaten angeht, gereinigt werden, würde ich jetzt mal sagen, von Themen wie Geschichte, Sklaverei und Rassismus?
Niemand hat erwartet, wie schnell er agieren würde. Es gibt diese angebliche Parole, move fast and break things. Und das hat er gemacht. Es ist irgendwie traurig, dass er im 2020 nicht gewonnen hat, weil er hat die Zeit wirklich dafür benutzt, um genau zu planen, wie er seine schlimmste Vorstellungen realisieren könnte. Was mich besonders schockiert, dass er gegen alle antirassistische oder antisexistische Maßnahmen agiert, dass er das tut mit dem unsäglichen Vorwand, er bekämpft den Antisemitismus, ist wirklich grausam. Und Tausende von jüdischen Amerikaner haben protestiert gegen diese Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs, um eine rechtsradikale Übernahme der Universitäten zu versuchen.
Es gibt zunehmend Proteste gegen Donald Trump. Kamala Harris hat sich gerade auch auf die öffentliche Bühne begeben und Donald Trump kritisiert. Wir hören immer wieder natürlich Kritik, aber doch eher verhalten. Auch zum Kultursektor, vor allen Dingen, kommt da verhältnismäßig wenig. Ist das Angst? Angst davor, selber zum Ziel zu werden oder Resignation?
Es gibt ein bisschen Angst, aber ich würde in Frage stellen, wie wenig das kritisiert wird. Es ist nicht so viel in den, sage ich mal, Mainstream-Medien vorhanden. Vor allem sehe ich relativ wenig in den deutschen Medien. Aber wenn man genau hinschaut, was ich leider täglich mehrfach tue, wächst der Widerstand schon. Die ersten 2 Monate gab es wirklich ein Gefühl von Schock darüber, wie schnell und wie drastisch er gearbeitet hat. Das heißt, er hat so viele Institutionen und auch Begriffe, Werte angegriffen, dass man das kaum zählen konnte. Also jeden Tag gab es noch einen Angriff. Und inzwischen haben viele Leute sich darauf ein bisschen, wir haben uns besser orientiert. Aber seine Umfrageergebnisse senken, die Kritik wächst. Ich kann nicht sagen, dass es reicht. Also für meine Verhältnisse müsste jeden Tag große Kundgeben auf die Straßen sein, müsste auch so etwas wie einen Generalstreik geben.
Ja, die Vereinigten Staaten sind ja eigentlich ein Demokratievorbild, also auch gerade mit dem System der Checks and Balances, der Verteilung der Macht. Sehen Sie das System in Gefahr?
Das System ist in Totalgefahr, weil das ganze System von Checks and Balances funktioniert nur, wenn man etwas wie einen moralischen Kompass hat, wenn man etwas wie ein Schamgefühl hat. Ja? Und das alles hat Donald Trump nicht. Wer bereit ist, wie er, zu sagen, ja, also mir sind die Werte egal, jemand, der bereit ist, schamlos dazustehen, dagegen kann keine Checks and Balances oder kann keine Schutzmechanismen wirken. Und das ist wirklich das Problem.
Das sind jetzt die ersten 100 Tage gewesen, für die Donald Trump sich gefeiert hat. Was erwarten Sie denn für die restliche Amtszeit? Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie eine große Gefahr sehen für die amerikanische Demokratie. Also wird Trump sich vielleicht durchsetzen?
Also glauben Sie mir, ich folge die Ereignisse sehr, sehr eng und ich bin gut vernetzt und rede mit Menschen, also nicht in dieser Regierung, aber in Stiftungen, in Universitäten, in verschiedene politische Akteuren. Und ich kenne niemand, der bereit ist zu sagen, was passieren wird. Ja, wir müssen uns auf Unsicherheit orientieren. Es hängt wirklich jetzt davon ab, wie stark der Widerstand wird.
Die Philosophin Susan Nyman über die ersten 100 Tage von Donald Trump als US-Präsident. 1825, also vor 200 Jahren, gründete sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels als Interessenvertretung für Buchhandel und Verlage. In Leipzig war das und gestern Abend wurde das gefeiert, abermals in Leipzig. Und auch dort war es ein Thema, dass in den Vereinigten Staaten gerade Bücher aus Bibliotheken entfernt werden. Das freie Wort ist aktuell in Gefahr. Und das nicht nur in den USA. Alexander Moritz war für uns dennoch bei einer zuversichtlichen Veranstaltung.
Gekommen sind rund 250 Gäste aus Verlags- und Buchwelt, von der Buchhändlerin aus Eberswalde bis zur Direktorin der Leipziger Buchmesse Astrid Böhmisch und ihrem ebenfalls anwesenden Vorgänger Oliver Zille. Neue Kapitel, so zukunftszugewandt hat der Börsenverein seine Geburtstagsfeier betitelt. Existenzängste und Abgesänge auf das gedruckte Buch, an diesem Abend scheinen sie nur am Rande auf.
Selbst InfluencerInnen, die sonst jeden Tag nur irgendwelche Videos produzieren, die bringen dann eben doch ein Buch raus, weil sie diesem Gegenstand eine besondere Autorität beimessen. Und die wird nie verloren gehen. Es wird immer Bücher geben.
Buch hat Zukunft. Da ist sich der Autor und Jurist Bijan Muini mit den Teilnehmenden der Gesprächsrunde einig. Auf die politische Bedeutung des Buchs verweist gleich zu Beginn die Kulturbürgermeisterin von Leipzig, Skadi Jennecke von der Linkspartei. Sie erinnert daran, dass in den USA gerade Bücher aus Bibliotheken verbannt werden.
Bücher können Demokratien nicht retten. Aber die Bücherangst von Despoten und Autokraten gibt Aufschluss über die demokratische Kraft von Büchern. Leipzig ist ein guter Ort, um von dieser Kraft zu erzählen.
Vor der Party der Blick zurück. Gegründet wurde der Börsenverein 1825, um den Handel zu organisieren zwischen den noch nicht vereinigten deutschen Kleinstaaten, erinnert der Verlagshistoriker Christoph Links.
Um miteinander einfach einen geregelten Buchaustausch hinzubekommen. Also es war, der Urimpuls war ein ganz praktisch kommerzieller.
Bald formulierte der Börsenverein der Buchhändler aber auch politische Forderungen. Gegen staatliche Zensur, für Pressefreiheit. Später drängte er auf die Einführung eines festen Buchpreises und eines Urheberrechts. Das wurde vor Gründung des Kaiserreichs 1871 nämlich nicht durchgesetzt.
Also Goethe ist beklaut worden bis zum geht nicht mehr. Seine Leiden des jungen Werther sind in allen möglichen Fürstentümern nachgedruckt worden, ohne dass Autor und Verlag je einen Taler dafür gesehen haben. Dass es also einen Urheberrechtsschutz gibt, das war ein großer Schritt vom Börsenverein.
Wenig ruhmreich war dagegen die Rolle des Börsenvereins im Nationalsozialismus. Der Verein schloss jüdische Verleger aus, kollaborierte nahezu ohne Widerstand. Eine Anbiederung schrecklicher Art, nennt es der Historiker Links, der als Teil einer Kommission die Geschichte des Börsenvereins aufgearbeitet hat. Heute versteht sich der Börsenverein auch wieder als politische Instanz für Meinungsfreiheit und gesellschaftliche Kompromissfindung. Das jedenfalls wünscht sich die aktuelle Vorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs.
Ja, wir sind ein Wirtschaftsverband und zwar der älteste, aber wir sind deutlich mehr. Wir sind Kultur und Kultur ist immer auch Politik.
Ja. Vor allem aber ist der Börsenverein ein Branchenverband mit klaren Forderungen an die neue Bundesregierung. Eine Förderung für Verlage, weniger Bürokratie für den Buchhandel, die Fortsetzung des Kulturpass, mit dem sich junge Menschen unter anderem auch Bücher kaufen können. Die neue Bundesregierung will das laut Koalitionsvertrag zwar alles prüfen, konkrete Vereinbarungen gibt es aber nicht. Die Börsenvereinsvorsteherin möchte aber nicht aufgeben.
Wir könnten uns sogar vorstellen, dass Herr Weimar, der neue Kulturstaatsminister, der ja aus dem Verlegen und von den Inhalten aus dem Publizieren kommt, dass der vielleicht das sogar versteht.
Der Kritik am designierten Kulturstaatsminister Weimar wegen dessen rechtskonservativer Veröffentlichungen will sich die Börsenvereinsvorsteherin nicht anschließen. Beim Jubiläumsabend feiert sich die Buchbranche, zukunftsoffen. Und im Wissen, nach jeder letzten Seite folgt ein neues Kapitel. Politische Debatten bleiben an diesem Abend eher Fußnoten.
Der Börsenverein des deutschen Buchhandels feierte gestern seine Gründung vor 200 Jahren. Vor ziemlich genau einem Jahr sollte in Beirut Hochzeit bei den Cro-Magnons aufgeführt werden, ein Stück des franco-libanesischen Autors und Regisseurs Vashti Murwad. Palästinanahe Aktivisten verhinderten die Aufführung mit Drohbriefen und einer Verbotsklage. Und das ist nicht die einzige Aufführung, die abgesagt wurde. Vashti Murwad eckt an. Er wehrt sich gegen ideologische Grenzziehungen. Eberhard Spreng hat Vashti Murwad und sein Ensemble in Paris getroffen, wo sie gerade Hochzeit bei den Cro-Magnons spielen.
Ein leicht debiler Sohn, eine narkoleptische Tochter. Die Cro-Magnons haben ein etwas komplexes Familienleben. Sie wollen die Tochter verheiraten, mitten im Krieg. Schauspieler Ali Herkous spielt den Sohn und erklärt die Situation. Das Stück spielt in einer Familie im libanesischen Bürgerkrieg, mit Vater und Mutter, den Kindern Neil und Nelly, der Nachbarin Suela. Der große Bruder Walter ist im Krieg. Die Familie bereitet sich auf die Hochzeit der Tochter Nelly vor. Der Tisch wird gedeckt, Nachbarn eingeladen. Aber gibt es überhaupt einen Bräutigam? Mit polternd lauter Komödienregie beginnt die Journée de Noces chez les Cro-Magnons mit griffigen Spielanordnungen und handfesten Figurenbezügen. In ihrer Mitte die Mutter Nazha, die die libanesische Schauspielerin Aida Sabra verkörpert. Ich habe den ganzen Krieg im Libanon miterlebt, 15 Jahre. Wir lebten an der Demarkationslinie, ein schlimmer Ort mit vielen Bombardements und mit viel Angst. Wenn ich das heute spiele, kommen all diese Gefühle zurück. Auch die Erinnerung an Feiern, die wir veranstaltet haben, aus trotziger Selbstbehauptung während der Bombardements. Regie führt der franko-libanesische Autor und Regisseur Wajdi Mouawad, der seit Jahren mit seinen Stücken aneckt, bei Vertretern der einen oder anderen Community mit ideologischen und religiösen Verbindungen zu Kriegsparteien im Nahen Osten. In meinen Stücken gebe ich den Menschen eine Stimme, die man mich lehrte, zu verabscheuen. Handeln kann ich nur im Schreiben. Und in dieser Beziehung ist der Libanon ein sehr spezielles Land. Wir haben kein Geschichtsbuch, in dem Libanesen die Geschichte des Bürgerkriegs erzählen. Sein Stück Vögel wurde in München vor 3 Jahren von jüdischen Studierendenverbänden als antisemitisch attackiert und dann abgesetzt. Die arabische Neuinszenierung seines frühen, im Exil entstandenen Stücks über den Hochzeitstag im Bürgerkrieg wurde vor 1 Jahr in Beirut von einem palästinensischen Verband verhindert. Wajdi Mouawad operiert quer über Redeverbote und Tabugrenzen hinweg. Am traditionsreichen Collège de France hielt er jüngst eine 8-teilige Vorlesung. Trotz seiner scharfen Kritik am derzeitigen israelischen Premierminister fand sich dort auch eine Warnung vor einem europäischen Antisemitismus, den er mit dem Hang zu einer populären Droge vergleicht. Tous les alcooliques qui ont cessé de boire vous le diront. Ehemalige Alkoholiker wissen, dass sie wachsam bleiben müssen, denn ihre Krankheit bleibt gefährlich. Der Antisemitismus schläft im Gehirn eines jeden Menschen, der ihn nur ein einziges Mal empfunden hat. Und das gilt für alle Formen des Hasses und der Ablehnung. Rassismus, Homophobie, Islamophobie. Der Albtraum ist nie vorbei. Man muss ihn managen. Dies sagte der Autor, Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor im großen Auditorium des Collège de France, in das er dann aber auch den ehemaligen palästinensischen Spitzenpolitiker Nasser al-Kidwa und den ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Olmert aufs Podium bat. Der Künstler verbindet Poetik und die Politik einer vergangenen Verständigungschance, an die Ehud Olmert erinnert. Ein jeder Friedensvertrag ist für beide Seiten sehr schmerzhaft. Ich selbst fühlte die ganze Last von Tausenden von Jahren jüdischer Geschichte auf meinen Schultern, als ich als erster Premier Israels und Chef des jüdischen Volkes sagte, dass sich Israel und Palästina die Stadt Jerusalem teilen müssen. Leadership ist die Fähigkeit, in einer historischen Situation alles hinter sich zu lassen, was man sein Leben lang gepredigt hat. Einfach, weil in solchen Momenten die Zukunft wichtiger ist als die Vergangenheit. Wie kann sich die Sprache, die Erzählung, das Theater einmischen in die Schrecken der Gegenwart, zumal im Nahen Osten? Mouawads Traum, Poesie und Theater können auch für den Nahen Osten Raum der Verständigung sein und so vielleicht auch einen Frieden vorbereiten.
Der Theatermacher Wajdi Mouawad und seine Hoffnung für den Nahen Osten. Die Kulturmeldung hat Anna Kohn.
Die Tony Awards, die Preise für Musical- und Theaterstücke am Broadway, werden am 8. Juni vergeben und heute ist die Liste der Nominierten herausgekommen. In der Kategorie Bestes Theaterstück könnten unter anderem folgende Stücke einen Tony gewinnen. John Proctor ist The Villain, eine Neuversion von Arthur Millers The Crucible, O Mary über das Privatleben von Mary Todd Lincoln, der Frau von Abraham Lincoln, und The Hills of California, ein Familiendrama. Und mit jeweils 10 Nominierungen stehen die Musicals Maybe Happy Ending, Buena Vista Social Club und Death Becomes Her ganz oben auf der Liste. Auch Sadie Sink aus John Proctor is the Villain wurde nominiert, ebenso wie Hollywood-Star George Clooney für sein Broadway-Debüt. Überraschenderweise ging Othello, das sehr erfolgreiche Musical mit Jake Gyllenhaal und Denzel Washington, komplett leer aus. Das Anfang der Woche von einem Kind beschädigte Rothko-Gemälde wird wohl in Zukunft wieder ausgestellt werden können. Das hieß es aus dem Boymans van Beuningen Museum in Rotterdam, wo das Gemälde hängt. Ein Kind hatte Grey Orange on Maroon No. 8 in einem unbeobachteten Moment zerkratzt. Der Wert des Gemäldes wird auf bis zu 50 Millionen Euro geschätzt. Rothko verwendete laut Experten komplexe Farbmischungen und trug zumindest auf diesem Bild keinen Firnis, also einen Schutzanstrich, auf, was sein Werk besonders anfällig für Beschädigungen macht. Wer für den Schaden jetzt aufkommen muss, ist nicht klar. Am Montagabend wird Olaf Scholz feierlich mit dem großen Zapfenstreich verabschiedet, traditionell im Schein von Fackeln im Verteidigungsministerium. Wie üblich durfte sich Scholz dafür 3 Musikstücke aussuchen. Laut Medienberichten spielt der Stabsmusikchor der Bundeswehr für Scholz 2 Popsongs und ein klassisches Stück. Als erstes hat er sich In My Life von den Beatles gewünscht. Danach folgt ein Auszug aus dem 2. brandenburgischen Konzert von Bach, wohl als Anspielung auf Potsdam, wo Olaf Scholz wohnt und seinen Wahlkreis hat. Song Nummer 3 ist dann Respect von Otis Redding, der als Cover von Aretha Franklin bekannt wurde. Der Slogan Respect spielte für Scholz im letzten Wahlkampf eine wichtige Rolle.
Brandenburgisches Konzert mit Blasmusik. Interessante Wahl. Kundgebung und Demonstrationen zum 1. Mai, der Evangelische Kirchentag in Hannover und der Rücktritt von Donald Trumps Sicherheitsberater Mike Walls. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.